Endlich konnte ich mal reinschauen in die neue Amazon-Serie Tales from the Loop. Eine rührselige, traurige Science-Fiction-Anthologieserie, würde ich am ehesten sagen. Mal gucken, wie es uns gefallen hat. Außerdem geht es aber um eine weitere Serie, die ich in diesem Jahr fast am heißesten erwartet habe.
Denn es geht um Run, die neue Serie von unter anderem Phoebe Waller-Bridge, in der zwei Menschen zu Beginn der Serie die Nachricht Run auf ihr Handy geschickt bekommen.
Außerdem gibt es ein relativ verrücktes neues RTL2-Format und wir probieren ein ganz neues Spiel aus, bei dem wir uns selber ein Format ausdenken müssen. Wie das wird, das kann man jetzt hören, das gibt es jetzt nämlich hier bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV.
Mit ausreichend Sicherheitsabstand sitzt sie neben mir. Nach unendlich langer Zeit, in der sie nicht mehr da war, ist sie jetzt wieder da. Und sie heißt in diesem Fall Anni.
Hallo.
Hallo. Wir halten sämtliche gesetzliche Vorschriften ein. Das, oder? Also ich habe das hier alles einigermaßen gut eingerichtet. Es ist keine Spuckwand da, aber so ähnlich. Also wir sprechen ins Mikro. Das muss reichen heute. Wir haben gerade nochmal darüber geredet, wie lange das her ist, seit du zum letzten Mal da warst. Es wirkt wie aus einer anderen Zeit, weil der 21. Februar war es tatsächlich. Mhm. Also fast exakt vor 2 Monaten. Und das war noch eine andere Welt auf jeden Fall, wenn wir uns nur mal die Themen anschauen, die wir da besprochen haben.
Und zwar haben wir damals noch über Love is Blind, die Anfänge von Big Brother.
Ja.
Und die Passion sogar noch geredet, haben den Cast besprochen. Ja, leider konnte dieses Wunderwerk nicht stattfinden.
Ja, leider. Also das wäre ja jetzt tatsächlich vor 2 Wochen dann an Ostern gekommen. Aber leider kam es nicht dazu. Vielleicht gibt es noch was Ähnliches, aber die werden ja wirklich durch die durch die Essener Innenstadt werden sie gelaufen mit dem Kreuz und so.
Ja.
Und Brotverkäufer Nelson Müller wäre dabei gewesen. Das wäre alles nicht hygienisch möglich gewesen. Das ist, glaube ich, schon richtig, dass das nicht stattgefunden hat, auch wenn es sehr traurig ist natürlich.
Ja, natürlich, das hätten wir alle gern gesehen.
Aber Thomas Gottschalk war ja der Erzähler und der hatte jetzt am Wochenende zu tun bei hier der Gottschauch Schöneberger Show.
Richtig.
Hast du das geschaut?
Nein, nee. Leider nicht.
Leider nicht, warum nicht? Also warum leider?
Ja, ich finde es eigentlich schon manchmal ganz witzig. Aber ich hatte irgendwie
Motivation. Das Buch. Das habe ich ja Nathalie schon letzte Woche erzählt.
Stimmt.
Da können wir jetzt mal kurz hier
Möchtest
schauen.
Du eine Lesung halten?
Ja, warte, ich blätter jetzt mal eine willkürliche Seite auf und lese einen Satz vor.
Ja.
Und der Satz wird dann die heutige Folge bestimmen, wie die heute wird. Okay. Sollte das die Weisheit des Alters sein, die sich da langsam einstellt?
Das war nicht geplant. Ich finde, das passt perfekt.
Das war nicht geplant. Ja, also immer noch unser Tipp hier, Herbstbund, unser Buchtipp der Woche. Wir sprechen aber heute auch natürlich über ganz viele Fernsehtipps und Serietipps vor allem auch später dann. Wir beginnen aber erstmal mit der Reality. Heute leider ohne Promis in der Palme, weil wir müssen sagen, wir zeichnen am Mittwoch auf aus terminlichen Schwierigkeiten.
Wir haben so viel zu tun.
Ja.
Es geht leider nicht anders.
Es geht nicht anders. Genau, wir können aber sprechen über The Masked Singer, wo in der nächsten Woche das Finale ansteht. Genau wie bei Promis in der Palme übrigens. Mhm. Beides in einer Woche geht dann zu Ende. Ja, enttarnt wurde niemand Geringeres als Didi Hallervorden.
Ja, es war eine schöne Enthüllung.
Schon, oder? Also das war ja, war ja keine Überraschung. Aber gerade wenn man uns jetzt so die letzten Wochen anschauen, und da waren wir immer so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber schon mit ein paar Fragezeichen zurückgeblieben teilweise. Das war dann schon eine tröstliche Enttarnung, dann, dass er dann tatsächlich drunter steckt. Und es war auch ganz schön, was er danach gesagt hat. Also der war auch sehr gefasst,
finde ich. Ja, auch irgendwie total sympathisch. Also ich meine, er war auch davor sympathisch, aber ihn dann da so reden zu hören, irgendwie, es war schon süß, fand ich.
Ja, und wenn man so in Momenten überlegt, dann finde ich, dass auch der erste Auftritt vom Chamäleon, finde ich, fast so der größte Moment ist bisher. Also Faultier mit hier Kantare fand ich auch noch gut.
Ja.
Aber der erste Auftritt, Dance Monkey vom Chamäleon, fand ich auch richtig gut, weil man die Stimme halt überhaupt nicht so erwartet hatte.
Ja.
Wir hatten ja auch so überlegt, mal habe ich letztens auch wieder kurz reingehört, da an die Stelle, wo wir über die ersten Kostüme gesprochen haben. Da war ja das Faultier und das Chamäleon bekannt. Und da haben wir gedacht, ja, so Ross Anthony irgendwie, so jemand Junges. So, und dann hat es halt komplett irgendwie dem widersprochen. Also für mich immer noch ein sehr guter Moment gewesen und eine absolute Bereicherung des Chamäleon gewesen.
Ja.
Didi Hallervorden auf jeden Fall. Ja, auch ein großer Star auf jeden Fall, wo ich jetzt auch nicht damit gerechnet hatte, dass der jetzt also da mitmachen würde vor der Show. Mhm. Also hätte ich nicht gedacht. Ja, und wer ist jetzt der Rest? Jetzt müssen wir unsere letzten Tipps noch abgeben für die kommende Woche. Wer ist denn jetzt unter den Masken? Also ich glaube, Drache sind wir uns einig und ja, Wuschel auch.
Ja, eigentlich schon.
Wobei du immer eine andere Meinung hast. Ja, du hast also mich ein bisschen so in eine andere Richtung noch gedrängt die ganze letzten Wochen.
Ich habe ja irgendwann mal den Tipp Felix von der Laden nicht selber aufgestellt, sondern einfach weiterverfolgt. Also ich tippe ja nicht selber, sondern ich lese nur die anderen Tweets und stimme dann zu oder lehne sie ab. Deshalb eben Felix von der Laden und dann habe ich das weiterverfolgt und das hat irgendwie Sinn ergeben, vor allem das mit dem Rennfahren, weil er das ja mittlerweile professionell macht. Und auch YouTube und Social Media, es kommen ja auch immer wieder Hinweise. Und ich meine, eigentlich ist es schon offensichtlich, dass es Mike Singer ist, weil ja alle sagen, es klingt so arg nach ihm. Aber Felix von der Laden ist mein Tipp, einfach nur, um gegen den Mainstream zu sein, weil ich was anderes sagen will als der Mainstream.
Okay.
Ja.
Ja, ich werde beim VLT gleich eine ähnliche Meinung dann nochmal anbringen. Aber nee, ich bin da immer noch beim Mike Singer, weil ich ja auch dabei bleiben muss, was ich in der ersten oder nach der ersten Folge gesagt habe. Also da bleibe ich jetzt konservativ. Mike Singer wird sein. Das mit dem Europa-Park da mit dieser Achterbahn fand ich zu gut. Und auch dieser Luke-Hinweis fand ich auch zu gut, ehrlich gesagt.
Warum?
Weil wegen dieser Rolle. Also das ist für mich klar, dass damit nicht Luke Mockridge gemeint sein kann, weil das wäre viel zu einfach. Das muss irgendwie um die Ecke gedacht nochmal sein. Von daher glaube ich, dass das tatsächlich Mike Singer ist. Ja.
Okay.
Okay, loggen wir ein. Also Felix von der Laden, a.k.a. Dena.
Ja.
Und ich logge ein, Mike Singer immer noch. Ja, wer ist der, nee, Hase machen wir am Schluss, weil es am spannendsten ist. Wer ist das Faultier? Jetzt müssen wir uns auch da festlegen.
Ja, Stefan Raab, ganz klar.
Ja, ich würde fast sagen Franzi Knuppel, aber ja, weil ich die ja persönlich kenne, deswegen.
Ja, ja, klar.
Ja, wer ist es?
Ja, ich find's schwierig, ehrlich gesagt.
Findest du es schwieriger als den Hasen?
Ja.
Okay, ich nicht. Weil ich glaube, jetzt die landläufige Meinung ist langsam wirklich, dass es Tom Beck ist. Da gab es mittlerweile einfach zu viele Hinweise, die halt sehr eindeutig sind. Aber ich bleibe bei Mirko Nonchev noch, weil ich das, also was mich nochmal letztendlich dann überzeugt hat, war letzte Woche eben dieser Handstand da, den er gemacht hat, dieser Stunt. Ach so,
mit dem Breakdance.
Was ja gar nicht so Teil der Performance war, also war ja eher danach. Aber ich sehe irgendwie nicht, dass das Tom Beck macht. Das kann ich mir nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, aber das hab ich auch auf Twitter schon geschrieben, dass ich finde, Tom Beck ist so eine richtig langweilige Person, wenn man sie jetzt, also.
Ich will auch nicht, dass er es ist. Es kommt dazu.
Und deshalb widerspricht sich das so ein bisschen, weil er auf der Bühne einfach, also ich finde die Performances vom Faultier so cool irgendwie, weil es so viel Spaß macht, dem zuzugucken. Und deshalb kann ich in meinem Kopf das Faultier und Tom Beck noch nicht verbinden, weil Tom Beck für mich einfach so, der ist so ein Max Giesinger für mich, so richtig langweilig.
Generisch.
Ja, genau. Aber ich fände es schon cool, wenn das wäre. Dann wäre das so ein
Twist. Ja, ich will den aber nicht mögen. Aber ich, vor allem, was ich bei Tom Beck als richtig guten Hinweis finde, ist dieses Sprecher einer ganzen Generation, weil er ja so Social Media Manager ist. Der ist ja, glaube ich, der Manager von Bibi und so. Und
ach, echt?
Der hat so dieses Content-Netzwerk. Mediakraft, da ist er doch, glaube ich.
Echt?
Ja, ich glaube, der hat so ganz viele YouTuber unter seinem Vertrag. Und das ist, finde ich, ein richtig guter Hinweis für Tom Beck. Deswegen, ich sage nicht, dass es unrealistisch ist. Ich finde nur, dass ich das nicht mag. Also ich möchte es nicht so gern. Und ich will vor allem recht haben natürlich. Mirko Nonchev habe ich nach der ersten Folge getippt, was ja, also da kann man sich schon mal, also wenn das dann stimmen würde, dann könnte man sich da schon mal auf die Schulter klopfen. Aber ja, das Problem ist halt auch, dass beide Stuntmen sind. Also
oh, das macht die Sache natürlich schwieriger.
Ja, oder ich glaube, Tom Beck ist jetzt kein wirklicher Stuntman. Aber der war halt bekannt für seine Stunts bei Alarm für Cobra 11. Und er war wirklich Stuntman, Mirko Nonchev. Also der war wirklich Stuntman und Breakdancer vor allem. Und immer noch dieser Move. Ich bringe das nicht zusammen mit Tom Beck irgendwie. Aber natürlich kann ich mich auch irren. Überhaupt die ganze Performance finde ich eher passend für einen Comedian. Also wenn er es dann ist, dann muss ich sagen, Tom Beck muss ich schon den Hut ziehen, weil der hat diese Rolle wirklich gut so gespielt. Also so überhaupt nicht, dass ich mit dem so vom Verhalten so in Verbindung bringen würde. Also ja, das wäre schon eine Überraschung für mich. Aber natürlich jetzt anhand der Hinweise auch keine Überraschung mehr unbedingt. Also wen loggst du ein?
Ja, ich glaube, ich bleibe bei Tom Beck, weil ich will das.
Wieso, du hast es dir gerade gar nicht gesagt.
Ja, wieso? Ich hatte ja keinen anderen. Ich habe ja keine eigenen Tipps. Ich habe nur...
Ja, du hast ja, genau, Steffen Raab war so ein Gag quasi.
Haha. Okay. Ja, ich bin bei Tom Beck, weil ich will das einfach sehen.
Okay. Ja, dann sage ich, also wie gesagt, ich bleibe bei Mirko Nonchev. Und ich glaube, das sind auch mehr oder weniger die einzigen Optionen noch. Also alle anderen.
Oh, mir fällt ein, ich habe sogar ein Autogramm von Tom Beck.
Warum?
Irgendjemand in der Schule.
Alarm für Cobra 11 oder was?
Nein. Irgendjemand Ultra. In der Schule damals ist zu einem Konzert von dem gegangen oder so.
Ich wusste bis vor wenigen Wochen gar nicht, dass der überhaupt Musik macht.
Doch, das wusste ich.
Okay.
Das hole ich dann wieder raus, wenn das ist. Dann kann ich damit angehen.
Ja, aber dann hättest du sie eigentlich raushören müssen, wenn du schon mal, also wenn du den so gut kennst.
Nee, ich kenne ihn doch nicht. Ich habe einfach nur das Autogramm bekommen. Dafür keine Anstrengungen geleistet.
Okay, und wer ist der Hase?
Ich habe absolut keine Ahnung. Also das ist auch so, irgendwie interessiert es mich auch nicht wirklich. Also
mich schon.
Mich gar nicht. Irgendwie der Hase, ich finde den... Das ist so das neue Monster und mich nervt es einfach.
Ich finde gar nicht, dass es ein neues Monster ist, weil es doch gar nicht doch, so beliebt
dieses,
ist.
Doch, aber immer dieses... Ja, Matthias Oppenhövel hat dann immer dieses Bedürfnis, irgendjemanden, sich ein Kostüm rauszusuchen und das dann so ein bisschen zu verniedlichen und immer so auf...
Aber es ist doch der Wuschel. Ich finde viel eher, dass es der Wuschel bei ihm ist.
Das ist der Hase.
Ich finde nur dieses nervige Ohren Ding mit dem Bray gibt halt. Das finde ich nervig.
Ja.
Ja. Ja.
Also das ist das Kostüm, das ich am wenigsten mag. Ich glaube, ich mag es sogar noch weniger als den Drachen.
Nee, doch. Also ich mag den Hasen von Anfang eigentlich ziemlich gerne, weil ich mag die spannenden Kostüme am meisten, wo man nicht weiß, wer es ist. Und hier weiß ich es tatsächlich immer noch nicht. Wir hatten den sehr guten Hinweis diese Woche mit Genial daneben.
Mhm.
Und das kann jetzt auf viele Weise was bedeuten. Also natürlich könnte es einfach nur grundsätzlich auf Sat.1 hindeuten, was dann wieder für Martina Hill sprechen würde. Es kann auf jemanden hindeuten, der bei Genial daneben schon mal war. Das wäre dann jemand wie Sonja Kraus zum Beispiel, die ich auch schon in der Woche 1 mal kurz genannt habe, aber irgendwie nicht so zusammengebracht habe mit der Stimme. Aber ich finde, in dieser Woche klang die Stimme eher nach Sonja Kraus wieder. Ja. Vor allem dieses Atmen und so, das ist ja fast ihr Markenzeichen irgendwie.
Das Atmen.
Ja, dieses laute Stöhnen fast schon. Aber irgendwie, also von der Performance bringe ich es wieder nur mit Martina Hill zusammen.
Hm.
Und wir haben aber immer noch das Argument von mir, wo ich sage, was ist mit dem Sportler? Was? Ich bin immer noch auf der Suche nach der Sportlerin oder dem Sportler.
Ja, einer muss ja eigentlich noch dabei sein,
ja, eben,
oder?
Deswegen ja. Ich verstehe es ja, halt nicht. Das kann aber auch eine Lüge sein. Muss
ja Franziska von Almsick sein, oder nicht?
Das wäre dann die andere Option natürlich noch.
Aber es wurden doch auch, es war wieder Conchita, glaube ich, die diese ganzen Holland-Hinweise mit eingebracht
aber
hat.
Aber das ist für mich fast schon zu offensichtlich. Das ist, also mit Eni van den Maiklokjes ist, finde ich, zu offensichtlich. Auch mit dem Backen, das war ja diese Woche wieder. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass es dann tatsächlich sie ist. Worauf legst du dich fest?
Oh, ich finde es ganz schwer. Also ich kenne mich halt da auch nicht so aus. Ich verfolge weder Martina Hill, noch habe ich mich über Sonja Kraus informiert, um mich jetzt da irgendwie festlegen zu können. Aber nachdem du dich ja wahrscheinlich auf Martina Hill festlegst, lege ich mich auf Sonja Kraus fest.
Okay, und die Sportlerin, die ist einfach erfunden worden vom ProSieben-Chef?
Nee, jetzt pass auf. Felix von der Laden ist professioneller Rennfahrer.
Ja, das.
Und wenn er unter dem Wuschel steckt, dann haben wir da nämlich unseren Sportler und dann kann der Hase.
Ja, aber das wird nicht passieren. Ja. Also ich lege mich jetzt mal fest auf Martina Hill, einfach weil ich auch recht haben will dann nach Woche 1. Das war ja auch unser Tipp.
Ja.
Also Martina Hill, Mike Singer, ja, Gregor Meile haben wir noch gar nicht ausgesprochen, aber okay.
Können wir lassen.
Gregor Meile und ja, Mirko Nonchev von mir und Tom Beck bei dir.
Ja.
Wir werden dann nächste Woche gucken, wer dann recht hatte und wie viel wir dann im Endeffekt richtig hatten von allen 10 Kostümen waren es, oder? Ja, 10. Hm. Ich hoffe, wir sind über der Hälfte, aber ja, wir hatten Angelo Kelly vergisst man, den hatten wir, also war auch nicht so schwer, aber naja, so viel zu The Masked Singer. Einmal müsst ihr noch aushalten, wenn ihr das nicht guckt und uns Woche für Woche hier drüber reden hört, dann ist es auch vorbei. Wenn ich dich schon hier habe, genau wie bei Natalie, muss ich das ausnutzen, kurz über Big Brother auch zu sprechen.
Ja.
Nicht lange, weil es auch jeden, glaube ich, kolossal auf die Nerven geht, wenn wir das machen. Es gab ein paar interessante Entwicklungen in der Woche. Michelle wollte ausziehen, Serkan ist ausgezogen.
Richtig, ja. Und zwar am Dienstag, richtig? Ja, am Dienstag ist er ausgezogen, also Dienstag richtige Zeit. Dann wurde ja auch im Internet viele Stimmen laut von wegen, dass es sehr unfair ist, weil am Tag davor ja Auszug war. Also einer wurde rausgewählt und Danny musste gehen. Und viele meinten dann ja, wenn er schon so lange drüber nachgedacht hat, warum hat er es nicht einfach früher getan? Dann hätte vielleicht jemand anders also Danny in dem Fall, die Chance gehabt, noch länger drin zu bleiben. Also das wurde ihm schon angekreidet, das Verhalten. Aber ich war ja eh kein Fan von diesen Promi-Einzügen, wobei ich am Anfang dann Serkan gar nicht so schlimm fand.
Du hast am Anfang noch gar nicht mehr geschaut.
Genau, also pass auf, ich habe dann aufgehört zu gucken. Ja. Dann habe ich irgendwann wieder angefangen.
Auch durch mich, aber ich habe ein bisschen auch geholfen, oder?
Ja, ich weiß nicht, irgendwie war mir dann so, dann fing das an mit dieser Isolation zu Hause und dann war mir langweilig und das ist halt so eine Serie, die kannst du, also ich gucke das nie abends, sondern ich gucke es immer am Tag danach, damit ich das dann, keine Ahnung, wenn ich aufräume oder sonst irgendwas mache, dann kann man das immer so nebenbei gucken. Am Anfang mochte ich Serkan und dann hat er mich aber, dann war er so ein bisschen hinterlistig und auch so taktisch, hat ihn ein bisschen unsympathisch gemacht und deshalb verstehe ich das jetzt auch nicht so wirklich, warum er jetzt aufhört und jemanden anderen, also das so knapp nach der Entscheidung macht. Das ist halt ein bisschen, ja, ärgerlich.
Das ist ärgerlich für Danny auf jeden Fall. Ja. Also der kann es bestimmt nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich habe es auch gar nicht so nachvollzogen, warum das jetzt, also ich habe diesen Kampf mit sich selbst bei Serkan irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Also das wurde auf jeden Fall nicht thematisiert jetzt so. Ich habe so ein bisschen gemerkt, dass er weniger präsent war. Auch mit dem Erschrecken, hat er immer so erschrocken dann. Sowas war jetzt da gar nicht mehr da. Und er hat vor allem mit Michelle dann auch eher so ernstere Gespräche auch geführt, wo dieser Streit zwischen Philipp und Michelle war. Mhm. Ja, was ist da überhaupt los, Michelle?
Michelle ist eine so anstrengende Person. Also, ich glaube, ich wäre lieber mit Rebecca in einem Haus eingesperrt als mit Michelle. Weil dieses Rumgenörgle ist so anstrengend. Und sie mischt sich in alles ein. In jede Angelegenheit muss sie irgendwie ihren Senf dazugeben. Und dann war das, also Philipp ist ja von Anfang an, war da so ein bisschen mit Michelle so am Anbandeln, aber es war ja alles platonisch, nur so kuscheln auf so halt.
Aber die haben schon so Löffelchen, haben sie auch mal gesagt. Dann so gab es ja diese Szene im Bett, wo die gesagt haben, Löffelchen, Fragezeichen, und dann ja, und dann haben sie es so hingelegt. Also war schon ein bisschen mehr. Naja, jetzt haben wir das erste Finalticket an Rebecca gehabt. Also sie ist jetzt im Finale.
Das gab aber ja auch, hast du es mitbekommen, das gab ja auch Unstimmigkeiten, ob sie sich das wirklich verdient hat. Oh. Weil bei dem Spiel, das sie am Montag in der Live-Show machen mussten, mussten sie doch am Anfang so Wasser in diese Schüssel auf ihrem Kopf füllen. Und es hieß ja die ganze Zeit, ihr dürft nur den Helm anfassen, nicht das Gefäß. Und das hat Rebecca aber die ganze Zeit gemacht und Jochen hat es ihr dann nochmal gesagt. Und sie hat es trotzdem gemacht und dann das Finalticket gewonnen. Und dann, ich folge ja Big Brother auf Instagram und dann gehen da immer die Leute richtig ab und posten. Und dann, waren da viele sehr wütend, weil sie hat es eigentlich nicht verdient, weil sie die Regeln gebrochen hat. Aber
ja,
also Big Brother, das ist so wurscht, wenn du da die Regeln beim Live-Spiel...
Ja, und vor allem wissen wir, dass einfach Jochen Schropp einfach selber die Regeln bricht teilweise. Wir kennen die Szene alle noch von Promi-BB, wo er selber den Kandidaten beim Betrügen hilft. Also das ist alles, bei Jochen Schropp kann man das nicht so... Also der hat es einfach nicht so mit den Regeln, glaube ich. Der will immer, dass die Kandidaten gewinnen und ist irgendwie auch so, also der kann irgendwie jeden auch so gern leiden und so.
Ja,
also der
oh,
liebt eh alle.
So
ja, und ich würde euch so gerne bei jeder, ich würde euch so gerne umarmen, aber ich kann es gerade nicht. Warum? Warum willst du die jetzt gerade umarmen? Die haben noch nichts gemacht. Die sind da im Haus die ganze Zeit drin. Du hast doch nichts mit dir zu tun. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwie Pat und Jochen sich schon vorher gekannt haben. Irgendwie wirkt es so.
Echt?
Ja, die sind also beide schwul. So, ja,
da
nein.
Kennt man sich.
Nein, das meine ich nicht damit, aber. Also vor allem hat ja Jochen auch letztens gesagt, dass ihm der Freund von Pat die ganze Zeit bei Instagram, also die stehen eh in Kontakt.
Ja, aber
irgendwie.
Pat hat doch auch einen YouTube-Kanal.
Genau,
vielleicht,
deswegen.
Hat er da auch irgendwie eine Reichweite.
Ja, also so viel zu Big Brother. Da ist es deutlich unterhaltsamer als am Anfang. Mhm. Man kann sich ein bisschen mehr reiben an den einzelnen Kandidaten. Jetzt ist es ein bisschen fraglich, warum Serkan jetzt da rausgegangen ist. Okay. Wem traust du jetzt den Sieg am Ende zu? Bist du bei Rebecca jetzt, die sich natürlich das Ticket gesichert hat?
Nee. Also ich finde die nach Michelle die zweitnervigste. deshalb nö. Aber Gina ist ja jetzt relativ lange weit oben schon. Ich glaube, jetzt hat sie gerade irgendwie so eine Wertung von fast 4 oder so. Also
3,9, ja.
Schon nicht schlecht. Und ich finde sie auch cool. Also ich habe das aber auch von Anfang an gesagt, dass ich die eigentlich mag und die Kritik nicht verstehen kann. Ich hoffe nur, sie lässt sich jetzt nicht von diesem Cedric-Gehabe da so einlullen. Das ist nur Taktik von Cedric. Es ist so unangenehm.
So offensichtlich vor allem.
Ja, es ist so.
Das muss doch jedem Haus klar sein.
Und da ist keine Chemie zwischen den beiden. Es ist so anstrengend, das zu gucken. Und Gina immer so richtig so so komisch angewidert, so, was will er von mir, so, wir haben gar nicht.
Diskutieren Sie mehr über das Kuscheln und ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, anstatt, dass Sie es tatsächlich tun. Das ist immer ein schlechtes Zeichen auf jeden Fall. Ja, so viel zu Big Brother. Dann kommen wir aber noch zu ein paar Reality-News und in dieser Woche mit einem neuen Format mal wieder, das tatsächlich schon seit einiger Zeit angekündigt ist und ich habe es mir auch immer mal überlegt, ob ich das bei What's Wrong reinpacke, aber irgendwie finde ich das so sinnvoll eigentlich, dass es das irgendwann geben wird, dass ich das fast zu einfach fände. Und zwar heißt das Format, und es wird für RTL 2 produziert, und es kommt am 4. Mai um 20.15 Uhr schon dann auch im Fernsehen. Es heißt Match Promis auf Datingkurs. Ja, ein Dating-Format für Promis. Und das besteht auf dem britischen Format Celebs Go Dating. Es war ein Riesenerfolg, da gibt es schon 8 Staffeln davon. Und das Ganze wird so beschrieben, als dass jetzt da eben 4 Prominente insgesamt sich in die Hände der RTL 2 Dating-Agentur begeben. Mhm. Also da gibt es anscheinend so eine wirkliche Agentur, wo dann tatsächlich Fachfrauen und Fachmänner dafür sorgen sollen, dass die an den Mann oder an die Frau kommen, diese 4 Prominenten.
An unprominente Männer und Frauen.
Genau, an unprominente Männer und Frauen. Also es gibt einen extrovertierten Rezeptionisten in dieser Agentur, der ist Christian.
Das ist so wie bei DSDS, dieser eine, der
dieser Castingboy. Ja. Ja, ja. Ich glaube auch, dass es so in etwa sein wird. Man kann die auch schon alle nachschauen übrigens bei rtl2.de. Da gibt es schon Interviews mit allen Beteiligten und auch mit den einzelnen Promis, zu denen wir dann gleich kommen. Aber in dieser Agentur gibt es halt eben 2 Dating-Experten, Doro und Matthew. Und die laden dann diese Singles zu Erstgesprächen ein. Und dann geht's zur großen Single-Party, wo die dann die Normalo-Kandidaten kennenlernen. Ist es jetzt erstmal so vom Konzept her was, was dich reizen könnte, oder kommt es jetzt wirklich nur auf die Promis an?
Ja, ich glaube, es kommt schon auf die Promis an. Also es müssen schon so richtige Trash-Leute sein, glaube ich, dass es cool wird.
Also klar, Dating-Fernsehen ist ja...
Es gibt so viel.
Ist ja bekannt. Ja. Und jetzt Promis. Hat man das so, glaube ich, auch noch nicht so dezidiert gesehen, klar. Also
Adam und Eva ist ja auch immer.
Adam sucht, genau, diese Promi-Version von Adam sucht Eva gab es ja auch. So vom Konzept her sinnvoll, dass es sowas gibt eigentlich, weil es jetzt, das jetzt noch nicht so gab. Ja. Von daher bin ich da erstmal schon empfänglich dafür. Also bei dieser Single-Party, habe ich ja gerade schon gesagt, treffen sie auf die Normalo-Singles. Und das Ziel soll sein, dass die Prominenten auch ihr normales Beuteschema aufgeben und neu definieren. Und am Ende dieser Party müssen sie sich dann für einen Date-Partner entscheiden.
Aber die können sich ja dann irgendeinen aussuchen. Vielleicht gehen sie auch mit dem Falschen dann
raus. Also denke ich mal.
Okay, ja.
Klar ist auf jeden Fall, dass dann danach auch die Dates verfolgt werden natürlich. Also da ist, wie RTL 2 schreibt, vom intimen Candlelight-Dinner alles dabei bis zum spaßigen Action-Date. Also ja, wie beim Bachelor also auch.
Hubschrauber fliegen,
genau, also
Bootfahren.
Tandemsprung und so, alles Mögliche, was man da so kennt. Und nach jedem Kennenlernen müssen die Profis, die Promis, dann wieder in die Agentur zurück und berichten, wie es lief und wie sie das jetzt einschätzen, ob das was werden kann und so. So, jetzt kommen wir zu den Promis. Ja, aber
ich bin gespannt. 4 Leute haben wir gesagt.
4 Leute, genau. Und 2 Männer, 2 Frauen. Keine gleichgeschlechtliche Sache hier dabei, schade, was ich sehe. Wen würdest du denn erwarten jetzt? Ist da jemand dabei?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer überhaupt Single ist, der da mitmachen könnte.
Also ja, vor allem, wer so verzweifelt ist, im Fernsehen wirklich dann.
Also Ronald Schill oder sowas.
Ja, aber der hat doch seine Partnerin.
Ach so. Janine Pink.
Ja, also würde ich schon ganz realistisch finden eigentlich. Aber sie ist es nicht. Sie ist ja auch eher ProSiebenSat.1.
Pass auf, RTL 2 ist doch auch Love Island.
Ja, und da hast du schon noch einen dabei.
Einen,
genau.
Von der letzten Staffel?
Nein.
Tobi?
Nee, nicht Tobi.
Dann den anderen, sein Gegenüber. Ja. Oh, wie hieß er nochmal? Marcelino?
Ja.
Ja!
Marcelino Kremers.
Ah, voll gut.
Der ist dabei. Genau, der ist einer der Singles, die dann dort ja auf Dates gehen werden. Und ich kann ja noch sagen, einer von der Bachelorette und Bachelor in Paradise ist dabei. Ein Mann.
Der Drohnenflieger.
Nein, wobei ich das viel geiler finde. Ich kenne den schon noch, aber der ist mir jetzt so gar nicht mehr mit irgendwas so speziell im Kopf irgendwie geblieben.
Wie heißt der?
Sebastian Vobe.
Ah, doch.
Mit dem Bart.
Das ist einer von der Rosengang.
Ah, stimmt. Ja, aber da ist er der langweiligste davon.
Ja.
Also da hätte ich lieber den glatzen Typen.
Ja, aber der ist doch verheiratet.
Stimmt, stimmt. Ja, Sebastian Frobe, Marcelino Cremas und jetzt zwei Frauen noch. Mhm. Und da ist eine dabei, die schon ein bisschen älter ist.
Claudia.
Robert. Nee, aber eine andere Claudia.
Echt?
Ja. Welche Claudia? War in diesem Jahr schon in einem großen Reality-Format dabei, in dem größten.
Dieses Jahr? Oh, Ibis.
Ja.
Welche Claudia war da dabei?
Ja, das ist die Frage.
Oh, Norberg.
Ja.
Oh.
Ja, Claudia Norberg. Da gab es damals schon im Dschungel so eine kleine Diskussion, wo ich mich daran erinnern kann, dass sie da teilnehmen wird an dem Format. Das ist echt? Ja auch schon ewig geplant. Ja, da gab es, glaube ich, irgendjemand hat das zu ihr gesagt und du hast es jetzt angenommen oder so mit diesem Promi-Dating. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da ging es darum.
Gar nicht mitbekommen.
Da ging es wortwörtlich um diese Sendung. Und ja, sie hat das Angebot angenommen, während die andere Person, die da gefragt wurde, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber die hat es dann eben nicht angenommen und sie hat es angenommen. Ja, Claudia Norberg. Also klar, die sucht auch nach einem Mann.
Der würde ich das voll gönnen, wenn sie da jetzt ihre große Liebe finden würde.
Ja, und hier kommt so ein bisschen der Haken. Da gab es doch letztens diese Geschichte mit Prinz Ferdinand oder so. Der war doch irgendwie, die beiden waren doch auf einem Date zusammen.
Echt?
Ja, das hat man in den Medien gehört. Promiflash. Ah. Ja.
Den seriösen
Das wurde irgendwie von RTL.12 oder so eingefädelt.
Ah, okay.
Und ich weiß nicht, ob das Teil der Sendung dann vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht hängt das irgendwie zusammen, oder? Mhm. Aber man könnte natürlich dann auch schließen, okay, dann war es anscheinend nicht erfolgreich, was da passiert ist. Ja.
Okay, und die letzte?
Die letzte ist auch, ja, bekanntes Ibis-Gesicht und auch Promi-BB schon dabei gewesen, eigentlich jedes Sauber. Trash-Format. Ja.
Knappig. Boah, ich habe alle erraten, ich bin so gut.
Ja, außer Sebastian Frobe, aber der.
Ja, okay, aber das.
Auf den Kerl kommt man jetzt auch so nicht vom Namen her. Ja. Sarah Knappig, Claudia Norberg, Marcelino Cremas und Sebastian Frobe tatsächlich.
Oh, aber das wird. Doch, ich glaube, das wird ganz witzig. So mit Sarah Knappig.
Ja, ich werde da mal reinschauen, glaube ich. Also Match Promis auf Datingkurs, interessant.
Mhm.
Der Stempel interessant kommt da drauf. Ja. Und danach läuft dann übrigens die neue Staffel von Naked Attraction direkt im Anschluss an dieses Format.
Super.
Genau. Ein neues Format, beziehungsweise ein neues altes Format, kehrt zurück auf Pro7 und zwar Beauty and the Nerd. Kannst du dich daran noch erinnern?
Dunkel, ja.
Ja. Höchst fragwürdig vom Konzept her. Immer noch genauso fragwürdig. Man hat schon, also das wurde auch schon ewig lange angekündigt und damals hat man schon gesagt, ja, aber da werden auch Frauen bei den Nerds dabei sein. Es ist nicht nur so, dass jetzt nur noch die schönen Frauen die hässlichen Typen quasi dann umstylen, sondern eben
schöne
also,
Typen und hässlich in Anführungsstrichen.
Ja, hässlich in Anführungsstrichen, genau. Also so wird es anscheinend auch sein.
Okay.
Wobei man jetzt wieder, also das erste Promo-Foto, da wurden alle Nerds abgebildet, keine einzige Frau drauf. Also ich verstehe es nicht. Man hat dann auch gesagt, ja, da kommen aber im Verlauf der Staffel dann noch Leute dazu.
Das ist doch auch kacke.
Warum sind die auf dem Promomaterial nicht drauf?
Ja, aber warum kann ich es von Anfang an nicht geteilt machen?
Ja, also ich finde es auch super dumm und zeigt mir jetzt, dass da jetzt nicht so viel verstanden wurde von der Kritik damals. Also naja, 7 Single-Schönheiten und 7 Single-Außenseiter, das ist der Promotext, nicht von mir, treffen sich in einer Villa auf Ibiza und werden zu Paaren. Man muss die anderen Teams in einem Umstyling ausstechen, also die stylen die dann um und dann, wer da das Schönste ist,
schön sind.
Ja, die gewinnen dann.
Toll, tolles Format.
Der Gewinner bekommt am Ende 50.000 Euro. Und viel Liebe auf Social Media.
Ist dir jetzt auch schon mal aufgefallen, in letzter Zeit irgendwie die Prämien sind voll wenig. Bei Big Brother, dafür, dass ich 100 Tage in diesem Ding
kriege. 1.000 Euro pro Tag.
Ja, dafür, dass ich da so fast durchdrehe, ist voll wenig. Auch bei Promis unter Palmen sind es nur 100.000.
Es stand auch in dem Artikel, in dem DWDL-Artikel, dass bei der ersten Staffel damals oder bei den davorigen Staffeln, dass damals noch 100.000 Euro ausgezahlt wurden. Also da schraubt man auch schon ein bisschen zurück. Also ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass es auch nach hinten losgeht, auch wenn der Platz, wann das laufen wird, ganz prominent ist, nämlich wenn Germany's Next Topmodel aus ist, wird das am Donnerstag laufen um 20.15 Uhr. Also das ist schon mal in einem guten Licht auf jeden Fall. So kann auch klappen, aber kann auch nicht klappen. Und bei den Nerds ist bekannt, dass da alles dabei ist von Magic-Kartensammlern, Comic-Liebhabern, Superman-Fans und ein PC-Spielezocker im Priestergewand ist dabei.
Ja, interessant.
Ja, Beauty and the Nerd. Also ich habe irgendwie gehofft, dass es ein bisschen anders wird, aber anscheinend nicht. Es kann ja immer noch unterhaltsam werden, aber so vom Konzept her ist es für mich eher unsympathisch. Ja, ich finde die Nerds dann halt immer viel, das ist halt das Problem, ich finde die davor dann immer viel geiler als danach. Weil da war zum Beispiel auf dem Promobild war einer drauf mit Better Call Saul T-Shirt.
Und das da hat er danach schon, nicht mehr.
Ja, eben. Und warum kann er das danach, das ist doch voll cool.
Die werden da ja eigentlich nur so zurechtgedreht.
Dass sie irgendeinem Instagram-Typen da entsprechen.
Ja. Naja. Sehr fragwürdig.
Sehr fragwürdig. Beauty and the Nerd. Und dann fast das komplette Gegenteil passiert dann bei Six. Und das ist interessant, weil das in einer Senderfamilie ist. Also Six gehört ja zu ProSieben, Sat.1. Und da ist jetzt bekannt, bei Six wird bald Paula Lambert ein neues Format haben. Ein ganz kurzes Format. Und das heißt Tagesfrau. Und okay. Ja, also natürlich angelehnt an die Tagesschau. Es wird auch täglich tatsächlich laufen. Jeweils um 20.10 Uhr. Und da geht es darum, dass pünktlich zum Weltfrauentag und zum 10-jährigen Geburtstag von Six soll da jeden Tag eine Frau präsentiert werden. Also eine tolle Frau von der Sechslingsmutter über die Sprayer-Oma bis hin zu prominenten Frauen wie zum Beispiel Marilyn Monroe.
Ja, cool.
Ja.
Und wie lange dauert es denn?
So ich tippe mal auf fünf Minuten.
Fünf Minuten oder bis
Viertel? Weil Viertel nach acht müsste dann eigentlich wieder frei sein. Ja, macht Sinn für Paula Lambert, macht Sinn für Six, macht Sinn für alle eigentlich. Finde ich ganz gut, aber kann mir nicht vorstellen, dass ich das anschauen werde.
Also
so viel Neues erfährt man da jetzt nicht, glaube ich.
Ja, als würde sich jetzt jeder um 20.10 Uhr jeden Tag hinsetzen, um genau diese fünf Minuten anzugucken. Also wenn, dann ist es halt was ganz Cooles, wenn du gerade auf Six bist und das um Viertel nach angucken willst und dann da drüber stolperst.
Ja, also Tagesfrau, dann in den letzten fünf Minuten der Tagesschau kann man also perfekt ergänzen eigentlich, dass man dann zum Wetter abschaltet und rüber auf Six geht und dann sich Paula Lambert anschaut. Dann noch ein paar internationale News hier aus dem Reality-Fernsehen und das ist weiterhin sehr stark geprägt von den Einschränkungen durch Corona. Love Island haben wir gerade schon mal angesprochen. Love Island läuft ja in den UK noch viel erfolgreicher als hier. Und da sollte es ja in diesem Jahr zwei Staffeln geben sogar. Winter- und Sommerstaffel. Ja. Und jetzt musste das ein bisschen nach hinten geschoben werden, weil die Dreharbeiten jetzt im Mai auf Mallorca können nicht stattfinden. Das heißt, da muss man schon mal umplanen. Das wird jetzt irgendwie nach hinten geschoben, auf jeden Fall schon mal. Also statt Juni, Juli läuft es dann im August, September. Man überlegt jetzt sogar, ob man die Staffel nicht sogar in Großbritannien selber dreht.
Oh, statt, was?
Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht.
Aber da können sie doch nicht den ganzen Tag im Bikini rumlaufen. Da fällt das doch.
Ja, da gibt es schon auch schöne Ecken in Großbritannien.
Aber das ist doch nicht warm.
Doch, also so.
Aber
Wales oder so.
Aber doch nicht so warm, dass du da den ganzen Tag.
Nein, natürlich wird es dann ein bisschen anders sein, aber vielleicht, weiß ich nicht, so eine Indoor-Schwimm. Also klar, du willst die natürlich immer möglichst nackt haben. Mhm. Das ist natürlich das Konzept auch ein bisschen. Von daher müssen die sich da schon was einfallen lassen. Vielleicht mieten die sich so ein Großraum-Schwimmbad hier irgendwie, Tropical Island. Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist für Reality-Formate natürlich schon ein Problem. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst um Sommerhaus aktuell, weil das würde ja jetzt dann auch irgendwann gedreht werden. Und Portugal, glaube ich, war das Land, wo das immer gedreht wurde. Ja, unsicher, ob das
so passieren
kann. Aber ich finde,
das Sommerhaus, das könnte man eigentlich ganz gut in Deutschland drehen.
Glaube ich auch. Also,
dann steckst du die halt davor oder testest die davor alle und dann läuft es schon.
Das ist eh immer so generisch, dieser Ort, wo das stattfindet. Also, das
ist eh wurscht. Also die...
Ja.
Naja.
Es wird anscheinend auch überlegt, aber das ist natürlich noch sehr früh, ob man sogar das Dschungelcamp, das britische Dschungelcamp, auch in Großbritannien dreht.
Wann findet das normalerweise
statt? Das ist immer so im Dezember, glaube ich. Okay. November, Dezember ist es, glaube ich, immer. Also das ist natürlich noch so ein bisschen früh, aber...
Im britischen Dschungel.
Ja, also hier bei der Bundesliga, da gab es schon so eine Taskforce, dass das jetzt alles stattfinden kann ab Anfang Mai wieder. Also ich finde, für die deutschen Reality-Formate bräuchten wir auch mal so eine Taskforce. Und ich würde mich bereit erklären, dass ich da auch rein in mich setze. Also das würde ich machen. Ich würde dafür sorgen, dass das Sommerhaus alles bleibt so, wie es hier ist. Ist da alles nicht, da verändert sich gar nichts. So, Tales from the Loop. Wir wechseln in die Fiction.
Yes.
Und wir werden auch gleich noch über Run sprechen. Aber zuerst mal Tales from the Loop, eine neue Amazon-Serie, die jetzt auch schon seit 2, 3, 4 Wochen, glaube ich, da ist, über die ich Woche für Woche immer gern sprechen wollte, weil mich irgendwie der Trailer damals sehr angesprochen hat, so von der Stimmung her und der Atmosphäre. Und jetzt hat sich jemand erbarmt, und zwar du.
Ja.
Hast du es bereut oder hast du es gerne geguckt? Du hast auch alle 8 Folgen geschaut.
Ich habe alles geguckt, ja. Ich würde nicht sagen, dass ich es bereut habe, aber irgendwie hat es doch eine sehr traurige Stimmung bei mir hinterlassen.
Das zieht sich irgendwie so durch. Letzte Woche hier Tiger Tail mit Nathalie hat auch gesagt, okay, du hast mich ruiniert. das wollte ich, also ich wollte einfach nur eine Serie anschreiben.
Ja, es war eine sehr traurige Serie.
Ja, finde ich auch. Aber das muss ja noch nicht heißen, dass die schlecht ist.
Nee.
Tales from the Loop, worum geht's? Also es geht um, also es ist mehr oder weniger eine Anthologieserie, wobei die Folgen schon miteinander verknüpft sind, aber zeitlich und, also nicht räumlich, diese spielen alle am selben Ort, aber auf jeden Fall zeitlich springen die schon sehr stark untereinander hin und her. Ja, es geht um eine Stadt in Ohio und da gibt es dieses, ein großes Physiklabor, ein Test, ja, so ein klassisches Science-Fiction-Ding halt, dass irgendwie irgendwelche Tests werden da gemacht und dann gibt es irgendwas Geheimnisvolles da im Keller, da gibt es The Loop und dem entspringen dann ganz verschiedene Maschinen und verschiedene Phänomene, die auftreten, ja, in dieser Stadt, rund um diese Stadt. Und jede einzelne Folge beschäftigt sich so mit einem einzelnen Phänomen. Und man muss erwähnen, dass das alles basiert auf einem Bilderbuch.
Bildband,
genau, von einem schwedischen Künstler namens Simon Stålenhag. Wobei bei einem A so ein Kreis drauf ist.
Also ein O.
Stålenhag oder was?
Stålenhag würde ich jetzt sagen.
Okay, aber das war nur bei einem drauf.
Stålenhag.
Vielleicht, ja. Sehr prominente Regisseure dabei, unter anderem Andrew Stanton, der Wall-E gemacht hat, der aber auch Better Call Saul gemacht hat, da kenne ich ihn davon. Also gut besetzt und, auch Jonathan Pryce.
Jodie Foster, glaube ich.
Jodie Foster hat die letzte gemacht, genau. Also es ist gut besetzt, es ist ein interessantes Konzept. Dir hat es gefallen, aber mit ein paar Einschränkungen, vielleicht sogar weniger als bei mir.
Also es ist schon, also es geht ja darum, dass immer jede Folge irgendwas Neues, Unerklärliches passiert irgendwie. Und es ist schon so, dass es, also am Anfang, die erste Folge hat für mich schon krasse Dark Vibes gehabt, so weil da auch ein Mädchen aus der Vergangenheit auftaucht und irgendwie schneidet sich das dann und dann trifft sie ihr eigenes Ich. Da war das für mich noch alles so okay. Mhm. Und dann, je weiter es aber fortgeschritten ist, desto merkwürdiger wurde es, fand ich. Dann gab es wieder Folgen, die haben für mich überhaupt nicht da reingepasst.
Ja.
Also die haben dann auch mit komplett anderen Menschen gespielt, wo ich mir dann dachte, hä, wo kommen die nochmal vor? Warum hat sich jetzt diese ganze Folge nur um diese Personen gedreht? Und jede Folge ist so unglaublich traurig. Also es gibt keine Folge, die irgendwie was Glückliches, Positives in sich haben. Die enden immer irgendwie ziemlich traurig. Vor allem die letzte, also die hat mich fertig gemacht. Ja.
Ja, ich finde, der Alternativtitel wäre Sad Robots. man sieht die ganze Zeit, also das hat man schon im Trailer gesehen und das war auch so ein Bild, was mich irgendwie ja fasziniert hat. Dieses Bild von so einem traurigen Roboter im Wald, wie er so rauswinkt irgendwie. Das fand ich irgendwie gut. Und also diese generelle Atmosphäre gefällt mir halt, dass so Menschen ja ziemlich einsam sind da in dieser Stadt und drumherum sind so ja futuristische Gebäude und eben auch Roboter, die aber auch irgendwie nicht so wirklich in diese Welt reinpassen, weil es ist auch so 70er, 80er Ästhetik irgendwie.
Ja.
Dieser Kontrast irgendwie fand ich irgendwie gut.
Und es stört sie auch nicht, dass da die Roboter rumlaufen. Also es ist völlig...
Es ist normal.
Ist normal, ja.
Ja, es ist auch normal, dass es halt so, klar, ist es nicht normal, aber es ist, gehört halt zum Teil, dass jeder so weiß, okay, in diesem Loop passieren also komische Sachen und da gibt es auch komische Geräte. Also in sich geschlossen finde ich es nicht. Also es gibt keine Logik so.
Ja.
Weil es gibt so ein Gerät zum Beispiel hier, diese Freeze-Maschine, gibt es in Folge 3, glaube ich. Mhm. Die fand ich noch ganz gut, die Folge übrigens. Weil es da auch ein paar, ja, ich habe schon gesagt, interessante Szenen gab auf jeden Fall, so was körperliche Szenen angeht, sage ich mal. Schaut es euch an, Folge 3. Wo war ich jetzt gerade?
Bei die Freeze-Maschine.
Die Freeze-Maschine, genau. Wenn du solche Sachen einbaust, dann ist es natürlich klar, okay, warum benutzt der eine nicht die dann und warum wissen die generell nichts voneinander?
Ja.
Da muss man ein bisschen drüber hinwegblicken. Das ist ja auch bei Harry Potter zum Beispiel so, der größte Fehler war immer noch die Einführung von dieser Zeitmaschine in Folge 3, in Buch 3, weil du halt sagen kannst, okay, damit kannst du alles andere irgendwie aushebeln.
Ja.
Weil warum benutzt du nicht immer diese Zeitmaschine? Ja, also auf solche Sachen muss man nicht so achten oder die muss man ein bisschen ausblenden, glaube ich, weil diese Serie hat, glaube ich, das Ziel, mehr Fragen zu stellen, als zu beantworten. Ja, um das mal so zu sagen. Du hast schon gesagt, es endet meistens traurig. Ich würde sagen, es endet meistens offen. Also es hat dann schon noch die Möglichkeit, dass es vielleicht auch gut sein könnte, aber es erzählt nicht die letzte Pointe irgendwie. Ja. Also die bleibt meistens dann übrig irgendwie.
Genau.
Hast du Favoriten von der Folge?
Schwierig. Ich glaube aber fast, dass ich die, also die vorletzte Folge war die komplett absurdeste Folge von der ganzen.
War das die mit der Insel?
Ja, es war so komisch.
Ja, man kann es kurz sagen, also es gibt eine einsame Insel.
Genau, und da wohnt anscheinend ein
Monster.
Ein Monster, genau.
Und drei Jungs fahren da mit dem Boot hin und dann wird einer so zurückgelassen, wo ich auch sage, warum ist jeder so gemein in dieser
ist so gemein. Also alle Leute sind nicht alle, so hinterrücks, es ist so Wahnsinn. Und dann wird er da zurückgelassen und dann beißt ihn eine Schlange.
Ja,
dann muss er da über Nacht bleiben und irgendwie findet er dann die Stätte von dem Monster und dann wird er auch am nächsten Tag, also dann übernachtet er irgendwie und sein Arm wird immer schlimmer und bildet sich schon so eine richtig eklige Beule an seinem Arm und dann trifft er auf dieses Monster.
Ja, da kann man, glaube ich, pausieren.
Und das ist aber so komisch, weil man bis eigentlich drei Viertel von der Folge nicht weiß, warum jetzt der Fokus auf dieser Person liegt. Also irgendwann wird es schon klar. Ich fand es einfach mega merkwürdig. Aber ich glaube, es ist fast meine Lieblingsfolge, weil ich fand das Ende so schön. Und ich würde aber fast sagen, dass Folge 8 meine Lieblingsfolge ist.
Okay.
Auch wenn sie so traurig ist.
Ich fand die eben mit der Freeze-Maschine gut. Und ich fand die auch mit dem Großvater und dem Sohn gut.
Oh ja.
Mit dem Enkel.
Ja, das war auch eine schöne Folge.
Ja, aber es gibt auch Folgen, die ich wirklich null verstehe. Zum Beispiel die mit diesem Wärter in diesem Haus.
Ja, das ist auch so eine zusammenhangslose Folge.
Ich verstehe nicht, was die Folge mir aussagt, also was die jetzt bezweckt hat.
Ja.
Weil es ist mehr oder weniger eine normale Love-Triangle-Story. Also klar hat die auch was Übernatürliches und was Science-Fiction-artiges.
Ja, aber die Person kam halt davor nur so im Hintergrund vor und war jetzt kein wichtiger Charakter.
Ich finde, dass die Musik penetrant überstrapaziert wird. Also klar, das trägt dann auch bei zu dieser Stimmung und zu dieser Traurigkeit. Wie hast du
so ausgedrückt, dieses Gedudel? Ja,
die dudelt halt einfach im Hintergrund die ganze Zeit rum. Und das finde ich wirklich nervig nach einer Zeit. Also ich finde es in der ersten Folge noch richtig geil, die Atmosphäre, weil die mich wirklich an den Trailer dann auch natürlich erinnert hat. Aber dann wird so viel.
Ja.
Jeder einzelne, also ich finde es generell immer gut. Es ist
immer so dieselbe Musik.
Ja, ich finde es auch immer gut, natürlich, wenn Serien Ruhe mal sich zutrauen, einfach mal Ruhe zu lassen. Aber hier wird penetrant jede freie Sekunde zugedudelt mit dieser Musik. Und das ist wirklich, ja, auch nervig nach einer Zeit. Und es braucht es gar nicht, weil diese Stimmung, die zieht sich ja schon aus dem, was wir sehen. Die müssen wir jetzt auch nicht nochmal hören.
Aber was ich sehr gut fand, war die Aufnahmen oder auch die Special Effects.
Ja.
Also das fand ich schon immer sehr gut gefilmt und auch schön anzugucken.
Ja, und man kann sehr gut erkennen, dass es aus diesen Bildern resultiert, finde ich. Also man erkennt so immer, also ich habe auch gelesen, die haben sich immer so ein Bild pro Folge genommen und das dann so drumherum aufgebaut. Natürlich diese komplette Bildsprache, die zieht sich über die ganze Serie hin, aber es gibt nur so ein Bild und ich finde, das kann man auch meistens gut erkennen. Also wenn ich da zum Beispiel die mit dem Großvater, das war das mit den Türmen so, mit diesen Lichtern und so. Das finde ich sehr gut und von daher hat es sich auch gelohnt, das zu schauen, weil ich das eben noch nie gesehen habe, dass sich aus Bildern eine Serie speist, also dass das dann daraus entsteht. Von daher sehr spannend und ja, es ist auf jeden Fall was für Regisseure, also die konnten sich da wirklich austoben. Es sieht alles gut aus, die Special Effects sind gut, finde ich. Also es gibt so ein paar Sachen, diese Löcher in dem Boden und so, die sehen alle nicht so toll aus. Aber so die Roboter und so, die sind alle wirklich gut, finde ich, gemacht.
Aber auch wo das Haus so sich auflöst sozusagen, das fand ich auch cool.
Eine Sache bei den Robotern, die sich mir nicht erschlossen hat, warum man sich die zulegen würde oder warum die generell so quietschen. Also wenn du die Technik hast, warum ölst du die nicht? Ich glaube, da gibt es eine Folge, wo sich ein Typ so einen Roboter holt, so als Beschützer sozusagen. Warum, also das würde mich der Rasen machen, wenn ich die ganze Zeit den Roboter neben mir hätte, der quietscht bei jeder einzelnen Bewegung.
Deshalb haben die Nachbarn doch die Polizei gerufen, wahrscheinlich war es einfach zu laut.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, das ist doch das, was mich am meisten nerven würde. Nicht, dass der da steht mit seinem Roboter, sondern dass sie alles so quietscht, so laut. Warum, also das ist für mich dann eben sowas, was nicht lustig ist. Wenn du die Technik hast, wenn du so krasse Türme bauen kannst, die so futuristisch aussehen, warum kannst du nicht dann das beheben, dass der Typ quietscht, also dass der
Vielleicht
Roboter
gehört
quietscht.
Das einfach zum Image von einem Roboter.
Ja, ist einfach nur nervig. Also so viel zu Tales from the Loop. Ich finde, man sollte es mal ausprobieren. atmosphärisch kann man sich auch einen schöneren Zeitpunkt aussuchen, wenn man das schauen kann. Das stimmt. Wir gehen weiter zu einer weiteren Serie und eine, die wir noch gar nicht abschließend beurteilen können, nämlich Run. Und das ist deswegen spannend, weil es ja von, oder nicht, es ist nicht von ihr, es entspringt von ihr, sag ich mal, von Phoebe Waller-Bridge, Fleabag-Macherin, das Mastermind auch hinter Killing Eve zum Beispiel. Run heißt die neue Serie. Ich habe schon ewig lange davon erzählt. Ich glaube auch schon im damaligen Podcast mit Bjarne haben wir schon davon gesprochen, dass wir uns darauf freuen im nächsten Jahr. Run von Phoebe Waller-Bridge beziehungsweise von Vicky Jones, die mit ihr bei allen Projekten so ein bisschen zusammengearbeitet hat. Und das ist jetzt ihre erste Show als Showrunnerin. Und der Cast ist auch toll. Merritt Weaver, die wir auch kennen aus Unbelievable, was wir auch schon im Podcast mal besprochen hatten, da war sie auch toll. Und Don Hall Gleason, den wir aus Harry Potter zum Beispiel kennen. Ich habe mich sehr stark erinnert an Harry Potter, weil die ersten zwei Folgen im Zug spielen. Und da hier den Bill Weasley da zu sehen, fand ich schon sehr lustig. Aber okay. Ja, wie haben dir die ersten, hast du beide Folgen überhaupt geschaut?
Ja, ich habe beide geguckt.
Wie hat es dir gefallen?
Ja, eigentlich ganz gut. Also es ist ja ein bisschen ein anderes Konzept. Also es ist ja nicht so,
genau,
so eine Standardserie, sondern es, also du wirst ja praktisch komplett in die Handlung reingeschmissen und du weißt noch gar nichts. Und ich glaube, ich habe mich da jetzt nicht so gut eingelesen, aber ich glaube, es soll ja so eine Rückwärtsprinzip sein, dass du die Handlung erst verstehst, wenn du am Ende angekommen bist, so irgendwie sowas.
Kann sein.
Hab's ich verstanden.
Also wir wissen bisher auf jeden Fall noch nicht, um was es genau geht. Wir wissen, okay.
Also wir sehen eine Frau, Ruby heißt sie, glaube ich.
Ja.
Ein Auto vor Target. Und dann hat sie irgendwie ein Telefonat oder so und dann kriegt sie eine SMS und da steht nur Run drinnen von einem Billy. Und dann sieht man halt, wie sie so ein bisschen struggelt. Irgendwie, ja, was heißt das jetzt? Ist es ihr Erpresser? Wird sie irgendwie verfolgt oder so? Was heißt das? Und dann antwortet sie aber darauf mit einem Run. Und dann sieht man halt, wie sie wegfährt, überstürzt von diesem Parkplatz und in den Flieger steigt und nach New York fliegt.
Ja.
Und dann trifft sie im Zug auf den Billy.
Ja. Und die beiden haben eine Vergangenheit miteinander. Das ist noch nicht ganz klar, was es ist. Sie waren, glaube ich, mal in der Klasse zusammen oder irgendwie. Also sie kennen sich auf jeden Fall schon sehr lange. Die Serie lebt ja von der Chemie zwischen den beiden.
Mm.
Und die ist gegeben, glaube ich.
Ja. Doch. Wobei ich es sehr anstrengend fand, jetzt die ersten zwei Folgen, dass sie irgendwie keine vollständigen Sätze bilden können. Ist dir das aufgefallen? Ich finde, die reden immer so.
Ja, aber das finde ich eher, also das finde ich eher ein Zeichen von guten Dialogen. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Tales from the Loop, wo ich noch sagen muss, die Dialoge, da muss man auch ein bisschen drüber hinwegschauen. Das ist teilweise nicht so toll. Aber hier finde ich es
schon gut geschrieben. Aber ich finde es schon anstrengend zuzuhören. Also manchmal macht mich das ein bisschen wütend, wenn sie da nicht auf den Punkt kommen.
Ja, das mit dem Punkt ist ein guter Punkt, weil ich auch sagen würde, dass das Konzept noch nicht komplett ausgereizt ist, jetzt auf jeden Fall in diesen ersten zwei Folgen. Also die waren, auch die einzelnen Folgen, die beiden, die wir gesehen haben, waren jetzt sehr ähnlich. Ist noch nicht wirklich was nach vorne gegangen. Ja. Also wir haben ein bisschen mehr über Ruby erfahren, über ihr Privatleben so in der zweiten Folge. Aber im Grunde ist es jetzt erstmal nur Exposition bisher gewesen. Ich habe mal im Internet auch gelesen, dass es bezeichnet wird als the horniest show on television.
Das war so merkwürdig in der ersten Folge. Es war, ja.
Ja, weil die halt, also die sind schon sehr scharf aufeinander, würde man sagen, vor 30 Jahren.
Ja.
Aber irgendwie passiert nichts. Also das ist auch alles noch, also es erklärt sich sehr, sehr langsam alles, was da jetzt genau los ist und wie die genau zueinander stehen. Mhm. Die sind irgendwie schon scharf aufeinander, aber irgendwie auch nicht dann wieder.
Ja, aber, doch, aber irgendwie haben sie halt ihre Hemmungen.
Ja. Also ich finde es interessant. Also es ist noch interessant. Ja,
und
aber
die Folgen sind auch nicht so lang. Das finde ich eigentlich ganz gut. So halbe Stunde, 25 Minuten sowas.
Ja, 25 Minuten ist jetzt das Bewährte, also nicht das Bewährte, aber es ist was wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass auch Dramaserien, und das würde ich schon eher Richtung Drama als Comedy einordnen. Ja. Das ist ein bisschen natürlich ein Mix, aber es geht eher in die Drama-Richtung. Das haben wir bei Barry schon gesehen, zum Beispiel bei Vida und so weiter. Also halbstündige Dramas sind ja im Trend und auch hier ist das ja auf jeden Fall sehr angenehm, finde ich. Also ich finde, dass es noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben werden kann. Ich hoffe, da gibt es noch ein bisschen mehr Action, weil das ja dann auch dazugehört bei so einer Fluchtserie, finde ich. Also.
Aber es war jetzt schon Ende zweite Folge hat man ja schon, es wurde schon ein bisschen spannender. Es gab einen kleinen Cliffhanger. Deshalb denke ich, geht es jetzt da schon richtig los demnächst.
Ja, und Mary Weaver ist grandios, wie immer. Ja. Also spielt immer in etwa gleich, finde ich zwar, aber das ist meistens, also in den Rollen, in denen ich sie gesehen habe, ist es immer passend. Das ist dann einfach gutes Casting wahrscheinlich, dass man diese perfekte Person da gefunden hat, die das immer gut spielt. So. Also was sie mit ihrem Gesicht macht und so, immer sehr lebensnah irgendwie. Also ich fühle da auf jeden Fall sehr mit. Run, okay, ja, wir werden dranbleiben. Mhm. Und hast du schon eine Ahnung, wohin die Reise gehen könnte? Also was dieses Run jetzt bedeutet oder was da passiert sein könnte?
Ja, also es klingt ja so, als hätten sie damals in College oder was auch immer so einen Pakt ausgemacht, dass wenn irgendeiner Run schreibt und der andere Run antwortet, dass sie sich dann da treffen zu dieser Reise. Ich habe aber keine Ahnung, was das Ziel von dieser Reise sein soll. Also wollen sie für immer durchbrennen? Wollen sie nur?
Ja, aber so wirken die ja nicht irgendwie zusammen. Nee,
wollen sie nur so, also es klang ja auch manchmal so durch, so eine Woche irgendwie zusammen. Also, aber was ist der Sinn dahinter?
Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass Run nicht Run bedeutet. Dass Run eine Abkürzung ist vielleicht.
Für?
Ja, weiß ich nicht. Aber irgendwie finde ich es charmant, das zu denken, finde ich. Also wenn man so denkt, Run, ja, irgendeine Abkürzung vielleicht. Das wäre jetzt so mein Gedanke. Aber ich habe jetzt das noch nicht weitergedacht. Keine Ahnung.
Ich bin gespannt auf, Phoebe Waller-Bridge hat doch auch einen Gastauftritt.
Genau, sie soll einen Gastauftritt haben. Überhaupt sind da jetzt noch keine wirklichen Gastfiguren. Wir hatten diesen hotten Typen in Folge 2. Also hot, nicht Hot Priest, sondern Hot,
Traveler.
Der war dabei, aber sonst gab es noch keine Kontaktperson irgendwie. Also bisher ist es wirklich, die beiden machen Sachen. Mhm. Und jetzt sind
im Prinzip fahren sie Zug.
Genau, sie fahren Zug und jetzt, glaube ich, geht die Handlung so ein bisschen los nach der zweiten Folge. Deswegen werden wir da zum späteren Zeitpunkt bestimmt noch mehr sagen können. Jetzt ist es ja noch recht wenig gewesen, aber wir sind schon mal angetan einigermaßen und interessiert auf jeden Fall, sage ich mal.
Ja. Ja.
Gut, das war Run und das war Tales from the Loop und damit können wir noch ganz kurz ein paar Fiction-News abhandeln. Also es gibt mal wieder eine neue Netflix-Serie und eine Serie, die mich wieder mal überhaupt nicht interessiert und zwar eine Sissy-Serie.
Oh.
Ja. Und also interessierst du dich wirklich für Sissy?
Ja.
Nein. Aber das.
Boah, hast du früher nicht diese alten Filme geguckt?
Doch. Deswegen ja nicht.
Ja,
warum brauche ich sie dann nochmal?
Und dann die Zeichentrickserie und dann warst du nicht auch im Schloss Schönbrunn in Wien mal und hast dir das an.
Ja. Netflix macht eine Sissy-Serie, 6 Folgen, 45 Minuten. Showrunnerin ist Katharina Eisen. Die hat unter anderem The Empress gemacht, also schon was in diesem,
royalen Adel-Ding.
Genau, in diesem Setting. Die Drehbücher werden jetzt gerade geschrieben per digitalem Writers Room und die Besetzung ist dementsprechend auch noch nicht klar. Es geht aber nicht um die komplette Geschichte und das finde ich dann schon ein bisschen spannender, sondern es geht erstmal um die ersten paar Monate, an denen sie an den Wiener Hof kam. Das heißt, es ist so ein bisschen der The Crown-Anspruch. Natürlich ist noch keine zweite Staffel bestellt, aber schon eher nicht alles auf einmal, sondern häppchenweise und im Detail interessiert.
Ich schon.
Also vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade 3 Sissy-Serien auf einmal produziert werden.
Warum?
Ja, also TV Now macht eine Sissy-Serie und in den USA wird auch eine Sissy-Serie gerade produziert.
TV Now macht eine Sissy-Serie? Wie ernst kann man das nehmen?
Ja, die haben ja letztens, haben wir auch mal hier gehabt, haben sie doch 11 Serien auf einmal angekündigt.
Ja.
Und die setzen da schon stark auf Serien.
Warum ist Sissy jetzt so im Trend?
Ja, ich weiß es nicht. The Crown sich wahrscheinlich.
Da irgendwas oder so?
Ich kann es ja nicht sagen. Da bin ich zu wenig in der realen Welt drin und auch in der Sissy-Welt bin ich nicht so drin. Aber Netflix macht eine Sissy-Serie.
Okay.
Und Netflix-Serien haben ja immer den Anspruch, dann lokal zu sein, aber international zu funktionieren. Und das ist halt bei Sissy, auch bei Freud, natürlich stark so. Also wenn du eine österreichische Serie machst, dann muss das in etwa auch ein globales Thema sein. Also Freud kennt jeder auf der ganzen Welt, Sissy kennt auch viele, sage ich mal. Deswegen macht das inhaltlich auf jeden Fall Sinn, dass es das gibt. Aber ja, so, also ich hätte es nicht 3 gebraucht auf einmal.
Ja,
mal gucken, wer dann die Beste wird. Also für mich klingt das jetzt noch am interessantesten, so dieser detaillierte Ansatz, wie wir das von The Crown kennen zum Beispiel. Es gibt, wo wir gerade bei TV Now waren, auch von Join eine neue Serie. Keine Sissy-Serie, sondern eine, die sehr billig, glaube ich, zu produzieren ist. Sie heißt Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers. Ich weiß nicht, ob das schon der volle Titel oder der endgültige Titel ist, aber ich glaube schon. Und das geht schon los ab dem 28. Mai und spielt komplett im Auto, die Serie. Ja.
Ja.
Hauptrolle spielt Kostja Ullmann, den man kennt aus Beat zum Beispiel bei Amazon, die Serie. Deutsche Produktion habe ich auch nicht geschaut, aber da war ja auch die Hauptrolle. Er spielt Ben und er gerät mit seinen Gästen in kuriose Situationen. Und obendrein wird er das erste Mal Vater, aber die Mutter will nichts mehr von ihm wissen.
Oh. Ja. Also spielt die wirklich nur im Auto?
Nur im Auto.
Absolut nur im Auto. Ja,
also das mit dem Baby wird dann wahrscheinlich komplett über Telefonate gelöst.
Aber stelle ich mir ganz witzig vor.
Ja, es gibt natürlich auch prominente Menschen, die dann da vorbeischauen. Also als Schauspieler, die spielen dann wahrscheinlich auch Rollen, tippe ich jetzt mal, außer sie spielen sich selbst. Farah Jadim ist dabei, Edin Hasanovic, Timur Bartels, Susanne Wolf und Feline Rogan, also die man auch als Jerks kennt. Interessant, oder?
Ja, nee. Doch. Also, so erstmal schon.
Kostja Ullmann ist ein Begriff.
Ja.
Warum?
Also ich glaube, jeder hat doch Groupies bleiben nicht bis zum Frühstück geguckt.
Nein.
Okay. Alle Mädchen schon. Was ist das? So ein Teenie-Film.
Ein deutscher Teenie-Film?
Ja.
Okay, und da spielt er die Hauptrolle?
Ja.
Okay.
Also doch, der spielt in vielen so deutschen Filmen doch mit.
Ja, ja.
Ja, ja.
Aber ist der verheiratet mit Janine Ullmann eigentlich?
Nein, was? Nee. Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Oh, kann sein.
Genau. Ich kenne den gar nicht so. Also aber ich kenne gar nicht so sehr.
Ich meine, er ist ja nicht hässlich. Deshalb als Frau würde ich behaupten, dass
der durchaus hot ist.
Ja, und auch so ein Begriff in der Frauenwelt.
Okay.
Ja.
Ja. Gut, dann warten wir ab. Wesentlich interessanter als all diese angekündigten Serien fand ich Better Call Saul. Übrigens, das ging jetzt zu Ende am Dienstag und ich wollte es aber nochmal kurz erwähnen, weil ich nochmal einfach eindrücklich darauf hinweisen muss, dass das alle jetzt mal gucken sollen. Vor allem, weil, also das Staffelfinale lief. Und jetzt hat man natürlich die Chance aufzuholen bis zur sechsten und letzten Staffel. Das ist jetzt auch der Zeitpunkt, an dem Breaking Bad ja durch die Decke gegangen ist. Weil ja die Wartezeit zwischen der vorletzten und der letzten Staffel so ewig lang war. Und dann kam ja auch die Serie auf Netflix in den USA und dann ging es ja durch die Decke bei der Breaking Bad. Das war der große Hype-Punkt. Und jetzt sind wir auch an dem Punkt bei Better Call Saul, wo inhaltlich genügend Spannung, genügend eigentlich für alle was dabei ist, wo alle was daran finden werden, wo jetzt einfach alle aufholen müssen. Und dann Staffel 6 Woche für Woche gucken und dann wird das Event, wie es auch Breaking Bad war, natürlich nicht ganz so groß, aber ja, mein Hinweis nochmal an alle, schauen, der Cast ist toll, Bob Odenkirk, Ray Seahorn, Michael Mando, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Patrick Fabian und Tony Dalton, muss man nochmal herausheben, der mitten in die Serie reingekommen ist und eigentlich fast der beste Bösewicht dieser Breaking Bad Welt aller Zeiten wurde. Lalo Salamanca, wahnsinnig gut. Tony Dalton muss eigentlich auch im Gespräch sein für die Emmys, wie eigentlich jeder in diesem Ensemble. Unglaubliche Leistungen und ja, also ich würde es nochmal kurz erwähnen, einfach nur mal kurz das Bewusstsein schaffen, dass jetzt Pause ist, jetzt haben alle Zeit, jetzt könnten alle nochmal auch ein Breaking Bad Rewatch machen und dann perfekt hinten dran Better Call Saul kippen und dann, machen. Also, machen bitte. So, jetzt spielen wir noch was und jetzt probieren wir es aus vor allem.
Ja, mal gucken.
Ja, dieses Spiel, muss man sagen, stammt daher, dass ich diesen Namen hatte. Vicky und die starken Shows. Und daraus habe ich mir dieses Konzept irgendwie ausgedacht. Ein Wikipedia-Spiel, mehr oder weniger. Wir müssen jetzt das machen, was ich eigentlich immer bei What's Wrong mache. Das heißt, wir denken uns ein Format aus. Dieses Format müssen wir daraus ableiten. Wir müssen daraus Ideen entwickeln aus einem random Wikipedia-Artikel. Mhm. Genau, das machen wir jetzt. Wir tippen gleich random auf Wikipedia und dann werden wir uns ein Format ausdenken. Wir müssen das Konzept uns ausdenken, wir müssen den Sender bestimmen, wir müssen Moderator und Kandidaten bestimmen. Ja, wir müssen natürlich auch bestimmen, ist es Fiction, ist es Reality?
Ach so, ja.
Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Quizshow,
Trash-Show. Können wir das für uns selber bestimmen oder bestimmen wir das jetzt im Voraus?
Wie im Voraus?
Dass wir jetzt uns beide...
Wir sind live auf Sendung gerade.
Ja. Was du jetzt sagst. Okay, wir müssen uns jetzt was zu Reality
überlegen. Nein.
Also es kann jeder für sich entscheiden.
Nein,
wo er das ein... setzt, in welchem Bereich.
Wir entwickeln das jetzt zusammen. Das funktioniert nicht gegeneinander.
Ach so.
Wir arbeiten zusammen.
Wir spielen gegeneinander.
Wir können auch gegeneinander spielen.
Nein, wir spielen zusammen.
Okay. Okay, dann tippe ich jetzt mal auf Random Artikel und da kann natürlich dann auch jetzt irgendwie der Physiker aus dem 16. Jahrhundert oder die Blumenart rauskommen.
Oh, ich hoffe, es ist eine Pilzart oder sowas. Das wäre verwirrt.
Da hast du schon eine Idee.
Nee.
Eine Pilzshow.
Das wird trotzdem witzig. Okay. Aber doch, es formen sich schon irgendwelche Gedanken.
Okay, ich tippe jetzt hier drauf und es kann alles passieren. Es kann auch, also es kann
Ja.
Vielleicht müssen wir auch nochmal draufklicken. Okay.
Was?
Okay. Also, das ist, Omi Shrine.
Ach so, nee, ist ein Shrine.
Wir sind aber auf der englischen Seite, kann das sein?
Ja.
Gibt es das auch auf Deutsch hier?
Ja.
Deutsch, okay. Omi Shrine. Okay. Omi Jingu ist ein Shinto-Schrein in der japanischen Stadt Otsu.
Er wurde im Jahr 1940 anlässlich der 2600-Jahr-Feier der Reichsgründung durch den legendären Jimmu Tennō gegründet und gehört zu den
Shokusaisha. Okay.
Also ja. Ein Schrein. Weiß jetzt nicht, ob das so. Vor allem der Wikipedia-Artikel ist auch nur so eine halbe Seite lang.
Das sind exakt 4 Sätze. Aber wir haben ein Foto dabei und ich poste den Artikel dann auch auf @fernsehenfa. Okay. Also da kann jeder nochmal nachgucken. Omi Jingu. So, hast du eine erste Eingebung schon? Was,
also,
können wir uns da ausdenken?
Wo steht er denn? Ist es hier Japan?
Der steht in Japan, glaube ich. Das ist relativ, das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass er in Japan steht.
Also steht hier nicht. Ah, doch.
In der japanischen Stadt Otsu steht er. Habe ich doch gerade vorgelesen.
Okay.
Ja.
Ja.
Das ist natürlich etwas Religiöses.
Ja.
Das heißt, man könnte darüber nachdenken, ob man das so als Selbstoptimierungsshow macht.
So ein Reality-Format. Das innere Ich finden.
Genau.
Ich würde es, wenn es ein Reality-Format ist, würde ich es aber nicht auf RTL oder RTL 2 platzieren, weil es ja doch sehr ein ernstes Thema ist irgendwie, ich glaube. Oder
ein ernstes Thema.
Ja, nicht ernst, aber so Religion und so. Ich habe das Gefühl, RTL würde das so ein bisschen ins Lächerliche ziehen.
Ich würd,
also wenn, dann würde ich es eher so auf Sat.1 oder Pro7.
Ich würde Vox fast sagen.
Echt?
Ja, ich dachte gerade so an dieses ewige Helden, dieses Sportformat.
Ach so,
Also so ähnlich kann ich mir das durchaus auch vorstellen, von der Machart her. Also solche Promis ziehen ja, also sind ja Ex-Promis oder Ex-Sportler, die da ja dann nochmal ihre Sportart so aufleben lassen oder so und den anderen dann so vorführen, wie ihre Sportart funktioniert und so. Also von der Stimmung her kann ich mir das so vorstellen, dass das schon relativ ernsthaft ist.
Ja.
Aber dann doch natürlich mit Promis funktioniert.
Bis jetzt bin ich da bei dir.
Ja. Also mir schwebt zuvor wirklich so ein Selbstoptimierungsformat. Also es gibt auf jeden Fall Moderator oder Moderatorin, die auch auf jeden Fall so einen Japan-Bezug hat oder so einen Selbstoptimierungsbezug hat.
Wer schwebt dir davor?
Also Detlef D'Souza wäre natürlich meine erste, erste Eingebung. Aber ansonsten könnte man vielleicht noch sagen, so irgendwie spirituelle Frauen, Kiwi oder so. Also, ja.
Oder wer war das, den ihr auch hattet bei der Göttin?
Ja, das war ja hier Doro Pesch, die ist ja Musikerin. Mhm. Das ist ja keine Moderatorin. So.
Die könnte aber mitmachen.
Ja, aber hier der Roboter, Caroline Beil.
Oder ich könnte mir auch Rebecca Emanuel gut als Kandidatin vorstellen. Ich glaube, die ist so eine, die so ein bisschen spirituell unterwegs ist.
Also eine Kandidatin haben wir schon mal, Rebecca Emanuel macht mit.
Ja, der ist, glaube ich, gesetzt.
Aber auf jeden Fall hat dieser Moderator, die Moderatorin, dann noch wirklich so einen japanischen Mönch neben sich.
Der ja, auch, das ist dann die Unterstützung.
Genau, der auch so ganz gebrochen Deutsch spricht.
Nee, auf Englisch und dann müssen wir es immer übersetzen, weil die Promis alle kein Englisch
können. Aber haben wir Kampfsportformat schon ausgeschlossen? Jetzt sind wir schon beim Selbstoptimierungsding.
Ja, ich glaube schon.
Weil Kampfsport können wir auch denken, so die große Karate-Show bei Sat.1.
Nee. Das hat ja nicht so viel mit Religion zu tun.
Ja, aber man könnte ja natürlich auch da hinfahren an diesen Schrein und da halt so einfach so.
Ich würde den Schrein
wie
schon
beim Supertalent so ein Außengelände aufbauen und dann das große Karate-Casting machen.
Ich würde den Schrein schon so als Mittelpunkt sehen und dass sich das so alles darum dreht, um die spirituelle Selbstfindung.
Ja.
Und dann würde ich da, also ich springe jetzt schon mal wieder zu den Kandidaten. Ich würde da auch Claudia Norberg hinschicken.
Ja. Glaube, auch so Leute, die so eine Drogenvergangenheit haben, die dann so zum Ausnüchtern
oder
hingehen.
Oder viele Schulden haben und jetzt irgendwie wieder so ins Leben starten müssen.
Ja.
Deshalb Claudia Norberg wäre da auch eine Kandidatin.
Ja, finde ich schon mal ganz gut. Daniele Negroni finde ich auch gut.
Oh ja.
So als Maßnahme gegen das Rauchen.
Ja, der könnte da auch für ein bisschen Konfro sorgen.
Ja.
Ich stelle mir das dann auch so vor wie beim Bachelor dieses Jahr, dass die dann da...
Ist auf jeden Fall aufgezeichnet, ist nicht live.
Ja.
Das ist kein,
dass sie dann da alle sitzen und dann, wo die doch dann die Schokolade essen mussten.
Ja.
Und dann alle geweint haben.
Es gibt auf jeden Fall auch die eine Folge, in der die nicht sprechen dürfen. So eine Schweigetherapie.
Ja.
Also die Ideen sprudeln schon mal. Wir sind schon mal ganz gut. Also Omi Jingu, da fahren wir hin mit Moderator Detlef D'Souza.
Ja. Das ist unser Life-Coach.
Genau, und der hat neben sich so einen japanischen Mönch, der auch wirklich die ganze Zeit dieses Outfit auch anhat. Mhm. Und der auch natürlich, der vielleicht aus Deutschland sogar kommt, der vielleicht da gar nicht so angesehen ist da in diesem Kloster, der eher so ein Deutscher ist.
So ein Ausgesetzter.
Der aber auch aber schon eher gebrochen spricht. Also der spricht jetzt nicht komplett Deutsch, sondern auf jeden Fall, damit es ein bisschen realistischer ist, spricht er auf jeden Fall auch ein bisschen mit japanischem Akzent. Ja, und ansonsten haben wir die Kandidaten Rebecca Emanuel, Daniele Negroni, Claudia Norberg. Zwei braucht man noch, fünf.
Also ich glaube, Jota wird da ganz gut reinpassen, aber ich glaube, Jota wollen wir nicht mehr unterstützen. Nee,
den wollen wir nicht mehr unterstützen.
Deshalb darf der da nicht mitmachen.
Vox ist der Sender, haben wir schon gesagt. Da ist natürlich jetzt so ein Vox-Gesicht wie Detlef Steves, wäre gut. Weil der natürlich auch, das könnte man begründen, weil der sich die ganze Zeit aufregt, dass er da mal zur Ruhe kommt.
Ich würde da gern Tim Meltzer hinschicken, weil ich glaube,
ja, der ist fast schon zu prominent.
Ja, aber das wird ihn richtig fertig machen, wenn er da zur Ruhe kommen muss.
Das glaube ich auch. Hm. Ja, dann machen wir doch Detlef Steves noch und dann nehmen wir noch hier Hubert Feller, weil Matthias bekommen sie nicht, weil der ist schon zu prominent für das Format. Hat keinen Bock drauf. Hubert Feller macht noch mit.
Okay.
Mhm. Okay. Ja, dann oder, haben wir es.
Ja, reicht das an Kandidaten? Gibt es irgendwie ein Ziel von der Sendung? So?
Das oberste Ziel ist die Selbstoptimierung. Mhm.
Aber kann da jemand rausfliegen? Gibt es sowas?
Ja, das ist die Frage, ob es dann so Challenges gibt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
es ist einfach so eine gemeinsame Reise, die glaub, zusammen antreten.
Es sind auch nicht viele Folgen, es sind maximal 4 Folgen, würde ich sagen. Bei Vox auch nicht um 20.15 Uhr, sondern eher so 22.15 Uhr nach den Auswanderern vielleicht.
Okay.
Ja. Okay. Oder nach den Alles-Testern, dann hat man einen schönen Anschluss mit Hubert, da kann man es so gut verknüpfen.
Gibt es da noch irgendwie einen Kandidat, der da recht prominent ist bei Alles-Tester?
Also die sind schon die prominentesten, Detlef. Also wir haben natürlich noch hier Roland vom Sommerhaus.
Ach so.
Ja.
Ja, aber wir haben so wenig Frauen. Ich überlege gerade.
Das stimmt.
Aber vielleicht noch eine Frau.
Ja, Steffi von Roland.
Ja, schicken wir Steffi
noch hin. Okay, machen wir noch Steffi.
Steffi noch hin.
Okay. Ja. Gut, dann haben wir es. Also, Vox kann sich bedienen. Jetzt brauchen wir noch einen Titel. Die Ruhe in dir. Die Ruhe in mir. In der Ruhe liegt die Kraft.
Na, das ist schon zu.
Mit Ruhe zur Kraft. Mit Ruhe zur Kraft, okay.
Okay.
Das wird's. Mit Ruhe zur Kraft am japanischen Schrein. Omi Jingu.
Kann uns auch mal jemand sagen, wie man das richtig ausspricht, weil ich glaube, wir sind da
aber
nicht so die Pros.
Ja, groß anders.
Ja, aber diese Striche
hier, da. Hier steht übrigens noch, auf dem 20 Hektar großen Grundstück des Schreins befindet sich auch ein Uhrenmuseum.
Oh, das ist dann auch eine Challenge. Da müssen Sie dann einen Tag in diesem Museum bleiben.
Überleben.
Und die Uhren ticken die ganze Zeit. Und das ist dann die Challenge, sich da drin
zu fokussieren.
Ja, sein Ich zu finden.
Und die angeblich älteste Uhr in Japan ist da drin.
Die klaut da noch jemand.
Ja, ich lese mir das jetzt noch mal ein bisschen durch und dann werde ich das an Vox weiterleiten, damit wir das machen. Wie haben wir gesagt, mit Ruhe zur Kraft.
Okay,
mit Detlef die Soest. Alles klar. Ja. Gut, das war die erste Ausgabe von Vicky und die starken Shorts. Ja, mir hat Spaß gemacht. Also, demnächst werde ich auch meine Konzepte für What's Wrong so entwickeln. Wo kann man denn dir auf deinem Selbstoptimierungstrip folgen? Hast du auch so eine Seite in dir, wo du das zeigen kannst, vielleicht in den sozialen Netzwerken, dass man dir so ein bisschen auf deinem Lebensweg begleiten?
Ich glaube, am ehesten bin ich da noch auf Twitter aktiv und
wie heißt äußere
da meine Probleme. Annie loves U.
Mit Ad vorne dran.
Genau, mit einem Ad.
Okay.
Richtig.
@FernsehenFA, da kann man uns folgen. Liken und retweeten kann man dort das auch alles. Hashtag Fernsehen für alle ist der Way to go, um hier darüber zu diskutieren, um vielleicht auch mal eigene Vorschläge einzubringen bei dem japanischen Schrein Omi Jingu. Was schwebt euch davor? Was für ein Format wäre für euch da raus?
Habt ihr noch Kandidaten?
Genau, Kandidaten für die Show brauchen wir unbedingt noch, weil die E-Mail rausgehen muss langsam. Rate and Review bei Apple Podcasts, das sollte man machen. ratethispodcast.com/FFA ist die Adresse. Wie bewertest du die Folge?
Natürlich.
Daumen hoch.
5 von 5 Sternen.
Und einen Daumen nach oben. Alles klar. Dann sage ich danke fürs Hiersein mal wieder.
Danke, dass ich
nach langer Zeit
hier sein durfte.
Ja,
dass du mich reingelassen hast.
Ja, wir werden sehen, wie es in 2 Wochen aussieht, ob ich dann schon erste Symptome habe von dieser Folge oder nicht. Hoffentlich wird sich das bald alles wieder bessern und dann können wir auch wieder, naja, der Abstand war ich immer schon so, also für uns hat sich gar nicht so viel geändert, aber dann können wir wieder aus einem Glas trinken, wie wir es sonst immer machen.
Genau.
Okay, nächste Woche wird eine grandiose Show werden, denn letzte Folge Promis unter Palmen, letzte Folge The Masked Singer. Außerdem reden wir über, und ich wette, da haben sich schon ein paar gefragt, warum wir nicht heute schon drüber gesprochen haben, über Too Hot to Handle.
Oh,
das neue
der Wahnsinn.
Trash-Format. Hast du schon reingeschaut?
Nö.
Ja, aber das neue Trash-Format bei Netflix.
Ja.
Ein wahnsinniges Konzept. Singles leben miteinander und dürfen sich nicht berühren, dürfen nichts miteinander haben.
Weißt du den Titel auf Deutsch? Den finde ich ja grandios.
Nicht anfassen.
Finger weg.
Finger weg, genau. Too Hot to Handle, so nennen wir das dann hoffentlich. Und wir besprechen eine Serie, auf die ich mich schon auch lange gefreut habe, und zwar eine Drogenserie, die so ein bisschen in die Mafia-Richtung geht, so ein bisschen Narcos, bei Sky, nämlich 000. Ich habe schon viel Gutes drüber gehört und ich freue mich sehr darauf, dass wir darüber nächste Woche sprechen. Also so viele Themen nächste Woche, über die wir alle ganz lange sprechen können. Ich freue mich drauf, das wird ganz toll werden. Also euch wünsche ich auch viel Ruhe mit der Kraft und von Ruhe zur Kraft und so. Also
ja, ruht in
viel,
euch selbst.
Genau, viel Glück auf eurem Weg zur Selbstoptimierung. Hoffentlich mit einem neuen Format, das dann bald auf den Markt erscheinen wird. Kommt gut durch die Woche und nächste Woche sehen wir uns wieder. Habt viel Spaß mit den ganzen Finals. Promis unter Palmen, Masked Singer. Das wird ganz toll. Nächste Woche sprechen wir drüber. Dann wieder hier bei Fernsehen für alle. Und jetzt könnt ihr abschalten.